HR Info. Politik.
Und heute zu der Frage, ein Jahr nach den Urteilen im NSU-Prozess, Abschreckung oder Ansporn für die rechtsextreme Szene. Es war ein Mammutprozess. Nach 5 Jahren Verhandlung hatte im Juli vor einem Jahr das Oberlandesgericht München entschieden, lebenslange Haft für Beate Zschäpe wegen 10-fachen Mordes, 2 bis 10 Jahre für die Mitangeklagten. Ein Jahr ist seither vergangen. Wir fragen nach, sind nun alle Fragen zum NSU beantwortet? ExpertInnen, Angehörige und JuristInnen sagen nein. Vieles ist offen. Was genau? Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Ein Jahr ist es her, dass die Urteile im NSU-Prozess verkündet wurden. Für die Angehörigen zunächst eine Erleichterung.
18 Jahre ist das schon her. Mein Vater wurde im Jahr 2000 erschossen und 18 Jahre später ist jetzt endlich ein Urteil gesprochen worden. Wir grinsen halt nicht, wir lachen auch nicht, wie Sie sehen. Aber wenigstens eine Art Erleichterung ist das schon.
So damals der Sohn des Ermordeten Kerim Şimşek aus Schlüchtern nach der Urteilsverkündung vor dem Oberlandesgericht in München. Der Blumenhändler war in Nürnberg ermordet worden. Er war das erste Mordopfer der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund. Diese bestand aus Beate Zschäpe und ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Fast 14 Jahre lang hatten sie im Untergrund gelebt. Die beiden Männer ermordeten in dieser Zeit 9 Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin, bis sie 2011 auflogen. Viele der Angehörigen waren in diesem Prozess Nebenkläger. Wie es ihnen währenddessen ergangen ist, das hat mir meine Kollegin Heike Borowka, die den Prozess begleitet hat, vor einem Jahr direkt nach der Urteilsverkündung in der Sendung erzählt. Und für sie war einer der bewegendsten Momente des ganzen Prozesses, als die Eltern des ermordeten Halit Yozgat aus Kassel dort aufgetreten sind.
Frau Yozgat ist eine Frau, die viele Vorurteile bestätigt, die viele Menschen haben. Das heißt, es ist eine kleine Frau, die schon lange in Deutschland lebt, die kein Deutsch spricht, die Kopftuch trägt und die immer hinter ihrem Mann läuft. Jedenfalls habe ich sie immer hinter ihm laufen sehen. Und diese Frau hat etwas gemacht, die hat nämlich gezeigt, dass sie versteht, wie Rechtsstaat funktioniert. Sie ist vor Beate Zschäpe gegangen, hat sich vor sie hingestellt, hat gesagt, ich spreche zu Ihnen von Frau zu Frau. Sie haben einen Fehler gemacht. Jeder kann mal Fehler machen, dazu muss man aber stehen. Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Bitte sagen Sie es mir. Das war ganz kurz, das war ganz nüchtern vorgetragen und doch so eindrücklich. Und wir haben natürlich Vater Yozgat gehabt, der als erster von den Opfern, als erster gezeigt hat, was es eigentlich für ein Schmerz für diese Familien ist. Er hat sich vor Beate Zschäpe hingelegt, so wie sein Sohn da lag, als er ihn sterbend gefunden hat im Kasseler Internetcafé. Das war extrem eindrücklich und wenn ich es jetzt erzähle, dann bewegt es mich immer noch und dann habe ich Gänsehaut, weil das so spürbar gemacht hat, wie fürchterlich es sein muss, wenn man Familienangehörige auf so grauenvolle Weise verliert, aus ideologischen Gründen sie einfach umgebracht werden, weil sie junge Männer sind, so scheint es ja gewesen zu sein, und nie eine Antwort darauf bekommt, warum ist eigentlich mein Sohn, mein Vater, mein Onkel ausgewählt worden.
Das waren die Eindrücke meiner Kollegin Heike Borowka, die sie mir damals vor einem Jahr direkt nach der Urteilsverkündung erzählt hat. Jetzt ist eben ein Jahr vergangen und auch heute sind noch viele Fragen und Forderungen der Angehörigen und Betroffenen des NSU unbeantwortet. Noch immer wissen sie nicht, wie die Opfer ausgesucht wurden und wer zu den Mitverantwortlichen im NSU-Netzwerk gehört. Schon während des Prozesses haben sich die Angehörigen und auch UnterstützerInnen zusammengeschlossen und immer wieder die vollständige Aufklärung eingefordert. Dazu gehört auch Ayşe Güleç aus Kassel. Die Sozialpädagogin und Autorin hat die Initiative 6. April in Kassel mitgegründet. Der 6. April, das ist der Tag, an dem Halit Yozgat im Internetcafé in Kassel ermordet worden war. Mit ihr habe ich gesprochen. Frau Güleç, kannten Sie Halit Yozgat?
Ich habe ihn auch gekannt. Ich habe damals in einem Kulturzentrum, im Kulturzentrum Schlachthof, unweit des Internetcafés gearbeitet und am 6. April, diesen Tag, an dem Halit Yozgat ermordet worden ist, bin ich kurz vor 6 Uhr, 18 Uhr zur Haltestelle gelaufen und habe dort eine Menschenmenge gesehen mit Kindern, Frauen, Männern, eine große Menge von Menschen, die am Internetcafé vor der Tür standen und alle haben geweint Und dann habe ich eben gehört, dass der Besitzer des Internetcafés Halit Yozgat ermordet worden ist, mit dort gestorben ist und dass der Vater abgeführt worden ist wie ein Verdächtiger. Und ja.
Frau Güllitsch, haben Sie denn Kontakt zur Familie Yozgat und können sagen, wie es Ihnen geht, jetzt heute, ein Jahr später, nachdem die Urteile gefällt worden sind?
Ich habe jetzt direkt keinen Kontakt, aber ich vermute mal, dass es allen so gehen wird, dass diese Zeit sehr anstrengend war für die Familien, für alle Familien, die in dem Prozess auch versucht haben, ihr Wissen einzubringen, es ihnen aber sozusagen auch verhindert worden sind, über den erweiterten Kontext, über das Trio hinaus, über Täterinnen zu sprechen und die Fragen, die sie ja hatten, nämlich wer sind die Helfer und wer waren die Helfer der Helfer? Diese Fragen der Familienangehörigen der Mordopfer ist ja gänzlich nicht beantwortet worden von dem Oberlandesgericht in München. Obwohl eigentlich sichtbar wurden, welche, dass eben in dem Kontext vom NSU, von dem Trio, über 40 V-Leute, Informanten des Verfassungsschutzes beteiligt gewesen sind, der NSU genährt worden ist, ihnen sind Autos gegeben worden, haben Unterschlupf bekommen, sie haben Geld bekommen, Autos bekommen, Urlaube bekommen. Und dennoch ist dieses Wissen als Bestandteil des NSU, des erweiterten Täterkreises, im Gerichtssaal nicht vorgekommen. Und das war für die betroffenen Familien, die über Jahre versuchten, ihr Wissen, dieses Wissen einzubringen, die Fragen zu stellen, warum war Temme im Internetcafé beispielsweise, das ist nicht behandelt worden, nicht verhandelt worden im Prozess in München. Und das war eine, ich würde sagen, das war eine Ohrfeige an alle Familien, die dort über Jahre so gearbeitet haben, mitgearbeitet haben, mit daran gewirkt haben, dass diese Fragen geklärt werden. Stattdessen ist nicht der Komplex, der ja eigentlich sichtbar wird, des NSU als Komplex, sondern zurückbuchstabiert worden auf eine isolierte Terrorzelle, von der nur noch eine lebt. Und eine weitere Ohrfeige war dann auch noch, dass André Emminger, ein bekennender Nazi, nach dem Urteilsspruch nach Hause gehen konnte.
Sie haben dieses NSU-Tribunal gegründet, mitinitiiert. Was genau haben Sie sich da zur Aufgabe gemacht?
Wir haben als Initiativen zuerst uns zusammengetan und haben festgestellt, dass wie sozusagen in den Kommunen und mit dem Wissen der Familien umgegangen wird, sie nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen, haben wir uns gedacht, wir können das nicht akzeptieren. Wir müssen etwas tun, um sozusagen aus einer antirassistischen, antifaschistischen Perspektive heraus mit dem Wissen der Familien sozusagen einen Raum schaffen, wo die Familien auch ungehindert ihre Erfahrungen thematisieren können, von ihren Erfahrungen sprechen können.
Was hat denn aus Ihrer Sicht die Stadt Kassel getan, um an Halit Yozgat zu erinnern? Also gibt es dann im Stadtbild Veränderungen, beziehungsweise aber auch so eine gesellschaftliche Debatte darüber?
Ja, die Stadt war tatsächlich mit dem damaligen Oberbürgermeister Herrn Hilgen sehr aktiv geworden, sehr schnell auch aktiv geworden. Und es wurde dann auch ein Platz gefunden, für der Halit-Platz genannt worden ist. Und es gab dann jedes Jahr am 6. April auch Gedenkveranstaltungen. Und da bin ich Herrn Hilgen auch sehr dankbar, dass er sich da sehr engagiert hat, persönlich auch. Allerdings war dieser Platz eben kein Platz vorher, sondern der Haupteingang zum Hauptfriedhof, was natürlich der Geschichte, was passiert ist, nicht so gerecht wird. Und daher sind wir als Initiative auch oder fordern, dass die Holländische Straße umbenannt werden muss in Halitstraße, weil Halit wurde in dem Haus, wo er gearbeitet hat, sein Internetcafé hatte, dort wurde er geboren, dort hat er gelebt, dort hat er gearbeitet. Und wir sind der Meinung, dass eine Straßenumbenennung eine andere Perspektive öffnen würde über das, was passiert ist.
Soweit Aysche Güllitsch, Mitbegründerin der Unterstützergruppe 6. April aus Kassel. Sie fordert unter anderem, die Hintergründe des NSU weiter aufzuklären und rechten Terror entschiedener zu bekämpfen.
HR Info. Politik.
Vor einem Jahr wurden die Urteile im NSU-Prozess verkündet. Waren diese Abschreckung oder Ansporn für die rechtsextreme Szene? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Dazu nochmal ein kurzer Rückblick. Das Oberlandesgericht München hatte die Hauptangeklagte Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt und bei ihr auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Sie war bei den meisten der Taten nicht vor Ort, dennoch sah es das Gericht als erwiesen an, dass sie von den Taten wusste und diese mitgeplant hatte. Mittlerweile ist die NSU-Terroristin in ein modernes Frauengefängnis in Chemnitz verlegt worden und hat dort eine Einzelzelle. Neben Beate Zschäpe sind noch vier weitere Unterstützer des NSU verurteilt worden. Die Reporterin Lisa Weiß aus München fasste die Urteile damals so zusammen.
Carsten S., der durch seine umfassende Aussage zur Aufklärung beigetragen hat, wurde wegen Beihilfe zum Mord in 9 Fällen nach Jugendstrafrecht zu 3 Jahren Haft verurteilt. Holger G. zu 2 Jahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Er hatte dem NSU-Trio eine Waffe übergeben und den Untergetauchten mit falschen Papieren geholfen. Ralf Wohlleben wurde zu 10 Jahren Haft wegen der Beschaffung der Tatwaffe verurteilt, André E. zu 2 Jahren 6 Monaten wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Das Gericht sprach ihn allerdings nicht der Beihilfe zum versuchten Mord schuldig, dies hatte die Bundesanwaltschaft gefordert.
Noch sind die Urteile bis auf eines nicht rechtskräftig, weil die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliegt. Soweit der aktuelle Stand. Doch wir haben schon gehört, der NSU-Prozess hat viele Fragen nicht beantwortet. Darüber habe ich auch mit Matthias Quent gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, Soziologe und Rechtsextremismusforscher. Herr Quent, welche Fragen genau sind denn auch jetzt noch offen?
Es sind viele Fragen offen im NSU-Komplex. Das betrifft insbesondere auch die Frage der Unterstützerkreise an den Tatorten des NSU, vor allem auch in Kassel. Das hat sich beim Mord an Walter Lübcke erneut gezeigt, dass es Bezüge zwischen dem mutmaßlichen Mörder und dem NSU-Komplex gibt. Das betrifft aber auch die anderen Tatorte, wo bis heute unklar ist, wie wurden die Opfer eigentlich ausgewählt und ausgespäht. Es betrifft die Verknüpfung des Verfassungsschutzes mit den Taten. Auch hier steht Kassel im Zentrum der offenen Fragen. Es gibt weitere Fragen, die offen sind, wenn es beispielsweise um den Mord an der Polizistin Michael Kiesewetter geht, der ein Kernrätsel darstellt, die Opferauswahl, auch die Frage, wie reiht sich das in die ansonsten rassistische Mordserie eigentlich ein? Das sind Fragen, die der Prozess nicht zufriedenstellend klären konnte.
Gibt es denn nach wie vor Ermittlungen? Also die Bundesanwaltschaft hat ja damals versprochen, dass die Ermittlungen zum NSU fortgeführt werden.
Es laufen wohl auch noch Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Unterstützer des NSU. Von 9 Personen ist da die Rede. Diese Prozesse laufen allerdings schon sehr, sehr lange bei der Bundesanwaltschaft. Und es ist nicht erkennbar, es ist von außen nicht erkennbar, ob es da irgendwie einen Prozess gibt, ob es dort vorangeht, ob es dort zu einer Verfahrenseröffnung kommt. Diese 9 Verfahren, wenn es die denn überhaupt noch gibt, sind einerseits sowieso auch zu wenig und zweitens, wie gesagt, ist die Frage, ob die wirklich zur Anklage gebracht werden, bisher noch völlig offen. Ich befürchte fast, dass das nicht passieren wird.
Welche Bedeutung hatte der Prozess trotzdem? Es wurde ja unheimlich lange, 5 Jahre lang prozessiert und unglaublich viele Akten gewälzt. Also was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat dieser Prozess gehabt?
Der NSU-Prozess hatte eine historische, einmalige Bedeutung. Bisher ist es der größte Prozess gegen Neonazis in Deutschland überhaupt, der größte Prozess seit der Wiedervereinigung insgesamt. Es war ein Prozess, der an vielen Stellen durchaus auch zur Aufklärung beigetragen hat, und zwar insbesondere aufgrund des Engagements von Journalistinnen, der Nebenklageanwälte, die viele Sachverhalte mit in den Prozess hineingebracht haben, die ansonsten der Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben wären, zum Beispiel die Normalität in Anführungszeichen, also die krankhafte, die pathologische Normalität von rechter Gewalt in den 1990er Jahren in Ostdeutschland, wie stark diese Szene eigentlich die Straße geprägt und dominiert hat, bis hin zu Dynamiken der Radikalisierung. Was heißt es eigentlich, im Untergrund zu sein für Rechtsterroristen? Ich erinnere mich, ich habe mehrere Prozesstage dort beobachtet und ich erinnere mich an Nachbarinnen und Nachbarn des NSU, die gesagt haben, wie normal das eigentlich war und dass das ja ganz normale Menschen gewesen seien. Man habe dann unter einem Bild von Adolf Hitler abends gemeinsam Bier getrunken. Also das ist schon viel auch zum Vorschein gekommen, was viel über unsere Gesellschaft aussagt. Insofern hat der Prozess eine große historische Bedeutung. Er hat viele Quellen offengelegt, aber er hat eben leider die Bedürfnisse der Angehörigen, der Hinterbliebenen, der NSU-Opfer nicht befriedigen können.
Auf die Opfer kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Mich würde trotzdem nochmal auch die Signalwirkung für die Politik. Was hat sich denn da getan? Wie wachsam ist die Politik mittlerweile?
Es ist durchaus irritierend, dass nach dem Mord an Walter Lübcke gesagt wurde von einigen Politikern, das sei der erste Mord gewesen. Jetzt fangen Nazis an, sogar schon zu morden. Und das, obwohl wir nicht nur den NSU hatten mit 10 Todesopfern, sondern auch je nach Zählung bis zu 190 Todesopfern rechter Gewalt in Deutschland insgesamt. Das zeigt mir, dass zumindest in Teilen der Politik die Sensibilität, die Aufmerksamkeit und das Problembewusstsein leider noch überhaupt nicht gewachsen ist. Und leider haben wir in der Vergangenheit immer wieder nach rechten Gewalttaten, seien sie in Deutschland oder seien sie auch in Christchurch in Neuseeland gewesen, neue Diskussionen. Es wird gefragt, wie gefährlich ist das Problem, wie groß ist die Herausforderung. Die Sicherheitsbehörden mahnen, dass die Gefahr eines neuen Rechtsterrorismus sehr groß ist. Aber es wird oftmals nicht dementsprechend gehandelt. Gerade in der Politik scheint man sich darin zu ergehen, sich immer wieder darüber zu empören, ohne aber Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dass der Rechtsterrorismus ein ernstes Problem in Deutschland ist. Was die Behörden angeht, so kann man sagen, dass es ja durchaus auch erfolgreiche Reformen gab, beispielsweise in der Bundesanwaltschaft. Nach 2011, nach dem öffentlichen Bekanntwerden des NSU, hat man dort durchaus gelernt und ist heute eher bereit, greift früher ein, zieht früher Verfahren an sich, wenn es um rechtsterroristische Zusammenschlüsse geht, etwa Gruppe Freital, die sogenannte All School Society oder auch Revolution Chemnitz. Da konnten also rechtsterroristische Planungsabsichten in frühen Zeitpunkten zum Teil verhindert werden, eben weil die Behörden aus dem NSU-Komplex auch gelernt haben.
Jetzt blicken wir nochmal auf die Urteilsverkündung an sich. Damals haben laut meiner Kollegin Heike Borufka, die auch einen Prozess kontinuierlich für HR Info beobachtet hat, damals haben wohl viele anwesende Rechtsextreme, als die Urteile verkündet wurden, im Publikum applaudiert. Sie hat das damals dann so bewertet.
Den ganzen Prozess über haben wir erlebt, dass da immer wieder Rechtsradikale aufgetreten sind. Ich selber habe es erlebt, als ein Kasseler Neonazi, ein sehr bekannter, kam, mit seiner Entourage dort angereist kam. Das war ein Bild. Das war schon erschreckend. Das war schon schockierend, diese ganzen Glatzen dort auflaufen zu sehen. Wenn man in Frankfurt wie ich lebt, kennt man das in dieser Form nicht. Vielleicht hat es mich deshalb besonders schockiert. In Jena oder rund um Jena scheint das anders zu sein. Und dass die applaudieren, das erschreckt, denn das zeigt natürlich auch die Respektlosigkeit diesem deutschen Staat und diesem deutschen Rechtssystem. Und deswegen ist das natürlich ein Hohn. Das ist fürchterlich, wenn dann auch noch gröhlende Nazis dort sitzen.
Das hat mir hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borufka vor einem Jahr in der Sendung direkt nach der Urteilsverkündung erzählt. Das ist jetzt ein Jahr her. Ich wollte auch von meinem Gesprächspartner Matthias Quent, Soziologe und Rechtsextremismusforscher, wissen, welche Wirkung seiner Meinung nach die Urteile auf die rechte Szene hatten. Waren sie Aufforderung zum Weitermachen oder eher eine Abschreckung?
Insbesondere das vergleichsweise milde Urteil gegen André E. wurde in der Szene als Bestätigung aufgefasst. Als Bestätigung, wenn man den Mund hält, wenn man nicht aussagt, wenn man sich also an den Szene-Kodex hält, nicht mit den Behörden kooperiert, dann kann man sogar eine terroristische Vereinigung unterstützen, ohne dafür lange Haftstrafen oder lange Strafen ertragen zu müssen. Das bedeutet, die Signalwirkung in die Szene, und das betrifft weniger die Hauptangeklagte Zschäpe als vielmehr die anderen Unterstützer, auch Ralf Wohlleben, die ist in der Szene durchaus nicht angekommen. Also nicht als ein abschreckendes Beispiel angekommen, sondern eher, man wird bestätigt darin, wenn man zusammenhält, wenn man die Kohäsion bewahrt, sich nach außen nicht angreifbar macht, dass man dann von der Szene auch belohnt wird. Das zeigt sich auch in den Monaten nach dem NSU-Urteil, nach dem Urteil im ersten NSU-Prozess in München, wo Personen, die dort angeklagt waren, eben wie Ralf Wohlleben, jetzt in der Szene wieder aufgenommen wurden, dort versorgt wurden mit Jobs, mit Wohnung, viel Unterstützung erfahren. Die Szene hält zusammen und hat kein Signal des Stopps, kein Stoppzeichen erfahren.
Ist ein Ralf Wohlleben denn dann auch wieder aktiv politisch?
Dazu ist mir im Moment nichts bekannt, dass er wieder aktiv ist. Ich denke, dass die jetzig Verurteilten zunächst erstmal noch ihre Revisionsverfahren abwarten werden, bis sie sich auch wieder in der Szene aktiv beteiligen werden.
Seit Bekanntwerden der Verbrechen des NSU gibt es immer wieder Straftaten, bei denen sich die Täter explizit auf den NSU beziehen. In Frankfurt gab es erst in jüngster Vergangenheit ein Beispiel dafür. Die Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz wurde von einem mutmaßlichen rechtsextremen Netzwerk in der Frankfurter Polizei bedroht. Mehrere Drohbriefe mit einer Morddrohung waren mit NSU 2.0 unterzeichnet worden. Seda Bascha Yildiz war im NSU-Prozess als Nebenklageanwältin aufgetreten und ist auch heute noch davon überzeugt, dass der NSU lokale Unterstützung erhalten hat.
Ein Jahr danach bestätigt es, was wir immer schon gesagt haben, dass eben die Trio-These nicht haltbar ist, dass es Netzwerke gegeben hat. Und die Vorkommnisse der letzten Zeit bestätigen uns, dass es eben Netzwerke gibt, die nicht durchleuchtet wurden.
Und sie ist nicht die einzige. Auch die Ermittler rechter Straftaten haben ähnliche Drohbriefe mit der Unterschrift NSU 2.0 erhalten. Herr Quent, wie ist das einzuschätzen? Wie viele Straftaten beziehen sich explizit auf den NSU?
Es gibt zahlreiche rechtsextreme Straftaten, die sich auf den NSU beziehen. Erst vor einigen Wochen wurde in Brandenburg in Spremberg ein Graffiti geschmiert mit dem Bezugname NSU Spremberg. Man hat sich dort als eine Ortsgruppe ausgegeben. Aber auch in terroristischen Vereinigungen gab es die Idee, sich am NSU zu orientieren. Die sogenannte Gruppe Revolution Chemnitz hat beispielsweise gesagt, sie wollen den NSU noch übertreffen. Eine andere Rechtsterroristin sagte, sie wollte die zweite Beate Zschäpe werden. Selbst in der Schweiz hat man sich am NSU orientiert. Das hat also eine Signalwirkung in die rechtsradikale Szene über die deutschen Grenzen hinausgegeben.
Von Ihnen erscheint jetzt im August ein neues Buch. Deutschland rechts außen heißt es, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Wie können wir sie denn stoppen, Herr Quent?
Na, darüber habe ich viele Seiten geschrieben, das lässt sich schlecht zusammenfassen, aber ganz wichtig erscheint mir auch in der Diskussion um die Frage des Rechtsterrorismus, diese Gefahr als eine eigenständige Gefahr ernst zu nehmen und nicht nur als ein Beiprodukt von anderen Entwicklungen, beispielsweise der Frage der Einwanderungspolitik zu diskutieren. Rechtsradikalismus ist sowohl ideologisch als auch strukturell ein eigenständiges Problem, was man nicht allein über Protesthandeln begreifen oder rechtfertigen sollte, sondern wir müssen es als eine gesellschaftliche Herausforderung ansehen, die Ost- wie Westdeutschland betrifft, die auch milieuübergreifend existiert und die unsere Gesellschaft grundsätzlich in Frage stellt. Und so sollten wir das dann auch entsprechend ernsthaft behandeln und nicht länger relativieren, denn das ist etwas, was wir aus meiner Sicht in Deutschland viel zu lange gemacht haben.
Wie sinnvoll sind denn in diesem Zusammenhang Verbote? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Netzwerk Blood and Honor, das wurde ja im Jahr 2000 verboten. Oder aber auch Combat 18, da gibt es die Diskussion auch darum. Wie sinnvoll kann so ein Verbot dann sein? Tauchen die Leute nicht einfach nur ab?
Verbote von rechtsradikalen Vereinigungen können sinnvoll sein, um die Szene unter Druck zu setzen, um auch Zeichen zu setzen, um auch die Hürden des Zugangs in die rechte Szene zu steigern. Es ist also schwerer zu machen, dass Menschen, gerade junge Menschen, sich diesen Vereinigungen anschließen. Allerdings müssen wir auch vor Augen behalten, dass Repression immer Innovation schafft. Das bedeutet, weder die Ideologie noch die Personen, die diese Ideologie tragen, verschwinden durch ein Verbot. Wir sehen immer wieder, es ist im Grunde ein Katz-und-Maus-Spiel. Es werden Kameradschaften oder Parteien verboten. Danach gründen sich andere Organisationen, die im Kern aus demselben Personenbestandteil bestehen, die dieselben ideologischen, politischen Ziele verfolgen, aber mit einem neuen Namen. Das heißt, Verbote sind ein mitunter auch nützliches Mittel des Rechtsstaates im Umgang mit diesen Strukturen. Gerade Combat 18 muss eigentlich seit langem verboten werden, als eine ja terroraffine rechtsradikale Subkultur. Allerdings dürfen wir nicht denken, dass, wenn es gilt, aus dem Augen, aus dem Sinn, also dass diese Strukturen und diese Ideologien dann verschwinden. Das ist eine langfristige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die mit der Prävention anfängt, mit gesellschaftlichen Debatten anfängt und nicht mit der Intervention durch die Polizei.
Welche Rolle müsste denn der Verfassungsschutz auch nochmal in diesem ganzen Zusammenhang einnehmen?
Der Verfassungsschutz muss, um wieder glaubwürdig zu werden, zunächst seine eigene Beteiligung auch im NSU-Komplex transparent und offen darlegen, gerade auch in Hessen. Das bedeutet, dieses Mantra des Quellenschutz vor Opferschutz, was immer wieder eine Rolle spielt, ist problematisch, wenn es darum geht, in einem vielfältigen Einwanderungsland Vertrauen zu schaffen darin, dass der Staat alle Gesellschaftsmitglieder schützt, nämlich auch Minderheiten schützt vor der Gewalt der Rechten, vor auch Personen, die möglicherweise im Umfeld von V-Personen aktiv sind. aktiv sind. Das ist ein grundsätzliches Problem dieser Behörden und Ämter. Das bedeutet, der Verfassungsschutz allein wird das Problem nicht lösen. Wir haben gesehen, dass antifaschistische Initiativen, dass auch Journalistinnen viel mehr Wissen besitzen oder bereit sind, in die Öffentlichkeit zu tragen, sodass auch die Gesellschaft, dass die Prävention, dass auch die Polizei und Kommunen damit arbeiten können. Wir müssen die Diskussion über Rechtsextremismus demokratisieren und auch die Behörden müssen ihren Beitrag dazu leisten, die Öffentlichkeit über ihre Erkenntnisse tatsächlich zu informieren, weil nur dann kann Politik, kann aber auch Zivilgesellschaft die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
Herr Quent, noch eine Frage zum Abschluss. Sie sitzen mit Ihrem Institut ja in Jena, also der Stadt, aus der das NSU-Trio auch kam. Wie empfinden Sie die Stadt und das Bewusstsein dort nach einem Jahr nach den Urteilsverkündungen?
In Jena spielt der NSU-Komplex heute so gut wie keine Rolle mehr. Er ist in der Stadtgesellschaft nicht präsent. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass man versucht, die Verantwortung, die ja beispielsweise Teile der Jugendarbeit auch an der Radikalisierung hatten, diese Verantwortung von sich zu delegieren. In Jena wird gern von der Zwickauer Terrorzelle gesprochen und ich weiß, dass man in Zwickau gern von der Jenaer Terrorzelle spricht. Der NSU war ja zuletzt in Zwickau untergetaucht. Das bedeutet, es findet eigentlich eine Externalisierung von Verantwortung statt. Gleichzeitig gibt es aber auch in der Stadtpolitik jetzt endlich die Diskussionen, sich mit einer Gedenkstätte, mit einem Gedenkplatz, mit einer Platzumbenennung mit diesem Problem auseinanderzusetzen und sich auch der Verantwortung zu stellen. Was wurde damals eigentlich falsch gemacht und wie ist der Umgang mit Rassismus, mit Rechtsextremismus in der Stadtgesellschaft eigentlich heute? Aber es ist schon, frappierend zu sehen, dass in den Städten, wo es Opfer des NSU gab, regelmäßig Gedenkveranstaltungen stattfinden und dass in den Städten, wo die Täter vor allem herkamen und aktiv waren, eine aktive Auseinandersetzung mit diesem Milieu eigentlich eher nicht stattfindet.
Sagt Matthias Quent, Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Vielen Dank für diese Einschätzungen und das Gespräch. Für die Angehörigen der Opfer des NSU kann so eine Platzbenennung natürlich nur ein kleiner Trost sein. So sagte Abdul Kerim Şimşek, den wir auch anfangs der Sendung gehört haben, ein Jahr nach der Urteilsverkündung, heute im Spiegel-Interview: Die haben uns kaputt gemacht. Das war die Sendung Politik. Mit dem Fazit: Ein Jahr nach den NSU-Urteilen sind viele Fragen offen und es ist zu vermuten, dass die rechtsextreme Szene gestärkt daraus hervorgegangen ist. Diese Folge gibt es wie immer auch als Podcast und diesen finden Sie auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.